Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Martin hat uns eben den Predigttext vorgelesen und der steht auch in einem gewissen Zusammenhang. Und das ist in diesem Fall, finde ich, richtig, richtig wichtig. Wahrscheinlich in den allermeisten Fällen in der Bibel überhaupt. Es ist im Lukas-Evangelium ein Teil und Lukas hat das so aufgebaut, dass er sagt, die ersten acht seiner 24 Kapitel, das geht darum, dass die Frage geklärt wird, wer ist denn Jesus? Darum müssen wir gucken, wie ist er denn überhaupt geboren worden? Darum müssen wir gucken, wie viel Kraft hat er? Die Wundergeschichten. Er kann sogar Stürme zum Schweigen bringen. Und es deutet sich in diesen acht Kapiteln an, dass Leute erkennen oder ahnen zumindest schon mal, das ist nicht nur so ein Zimmermann. Das ist nicht nur so einer, der irgendwie so ein bisschen religiös veranlagt ist, sondern das ist viel mehr. Er ist viel mehr. Und dann kommt Kapitel 9 und einer seiner Freunde, Petrus, dem geht's auf. Der Heilige Geist lässt ihm so eine Kerze im Kopf angezündet sein. Er kapiert, du bist nicht ein Mensch. Also du bist ein Mensch 100%, aber du bist 100% auch Gott. Du bist nicht einer, der von Gott geschickt ist, sondern du bist sogar Gott selber hier unter uns. Und das ist große Freude für Petrus. Und jetzt, sagt Lukas, wenn wir das mal geklärt haben, dass Jesus der Sohn von Gott ist, so viel mehr als nur ein Mensch, ein Prophet, dann fragt er jetzt, wie sieht denn das aus als Konsequenz in den Kapiteln 9 bis 18? Die widmen sich dieser Frage, wenn Jesus Gott ist, was ist dann für uns dran? Und da ist eine Antwort oder so die Kernantwort eigentlich, die dann ist dran, ihm nachzufolgen, ihm hinterherzugehen. Und das ist vielleicht für dich schon mal das erste Irritierende, dass hier so deutlich wird, wenn du dich mit dem Jesus-Thema beschäftigst, kommt jetzt so ein Punkt, wo du das nicht mehr nur akademisch machen kannst. Also so von außen, Dinge über Jesus zu sammeln und so weiter. Das ist alles gut. Aber dann kommt irgendwo der Punkt, wo die Frage ist, wo Jesus persönlich wird. Wo Jesus sagt, das theoretische über mich nachdenken ist gut und schön, aber wenn du mich ergreifen willst, wenn du von mir ergriffen sein willst, dann folge mir nach, mach dich auf den Weg mir hinterher. Das können wir jetzt nicht mehr theoretisch klären. Wenn du gewaschen werden willst und sagst, du willst aber dabei nicht nass werden, dann geht das nicht. Wenn ich vom Reich Gottes erzähle und das kommt, dann ist die Frage, wie du dich dazu positionierst. Und das geht nicht um intellektuelles Anreichern von mehr Wissen, sondern wachsen in diesem Weg Jesus hinterher. Mir ist an der Stelle etwas aufgefallen, Kapitel 9, das ist das, worüber es ja gleich gehen wird, das ist die Frage der Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Hier werden Weichen gestellt in dem Leben von den drei Menschen, von denen hier berichtet wird. Kapitel 10 bis 18 ist dann der Weg. Also 10 bis 18 der Weg und Kapitel 9 die Frage der Entscheidung. Die Folgen der Entscheidung werden auf die Lebensprobe gestellt sozusagen. Und ich habe mich gefragt, oder beziehungsweise ich habe mich dabei ertappt, dass ich gedacht habe, ja, bin ich noch gut unterwegs mit Jesus? Weiß nicht, die Frage stellt man sich ja schon, auch wenn man Christin und Christ ist und schon länger Jesus nachfolgt, ist man noch gut unterwegs? Und dann habe ich so gedacht, ach ja, also so in meiner ersten Phase als Christ, da hätte ich das so ganz klar sagen können. Es war so die Phase der Weichenstellung, der Entscheidung. An einem Beispiel möchte ich euch das mal deutlich machen. Zum Beispiel habe ich, bevor ich Christ wurde, Menschen danach eingeordnet, wie viel sie mir bringen und dann ihren Wert kategorisiert. So unbewusst habe ich das gemacht. Dann bin ich Christ geworden und habe ich gemerkt, das ist ja total anders, als Gott Menschen sieht. Gott sieht ja jeden Menschen als wertvoll an. Das hat von Tag 1 an bei mir irgendwie ein komplettes Umdenken gebracht. Mittlerweile ist dieses, wie ich Menschen sehe, verinnerlicht. Und ganz oft geht mir das schon so, dass dieser Wert bei mir oder dieser Blick von Jesus ganz normal ist für mich. Das fühlt sich nicht mehr spektakulär an. Das ist nichts, wo ich drum ringe oder so. Manchmal schon noch. Aber ich habe eine Entscheidung gefällt und auf dem Weg bin ich unterwegs und der wird jetzt erprobt. Und ich möchte dich ein bisschen trösten, wenn du vielleicht denkst, ja, so ganz spektakulär ist mein Christsein gar nicht mehr. Vielleicht bist du in Phase Kapitel 10 bis 18, die Lebenserprobung, der Entscheidung, die du schon einmal gefällt hast. Vielleicht sitzt du aber auch hier oder hörst zu und bist dir überhaupt nicht sicher, ob du nur ein bisschen was über Jesus wissen willst oder ob du mit ihm näher in Kontakt kommen willst. Dann bist du vielleicht eher in Phase Kapitel 9. Geistliche Reise, das Leben als geistliche Reise, es gibt immer unterschiedliche Phasen. Wir haben witzigerweise vorgestern in der Familie nochmal den Hobbit geguckt, so als Film, als Familienaktion, das war richtig nett. Eine unerwartete Reise. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt von Tolkien, das ist ja wunderbar. Bilbo, der kommt aus so einer Familienprägung, da macht man keine Abenteuer. Aber dann kommt ein Abenteuer und dann wird er Teil einer Gemeinschaft, dann fällt da eine Entscheidung, in dieses Abenteuer zu gehen, in diese Nachfolge Jesu sozusagen, wenn ich das mal so übertragen will hier. Da ringt er und soll er nicht. Es gibt so vieles, was dagegen spricht. Aber am Ende entscheidet er sich dafür und zieht fröhlich seines Weges und schließt sich der Gruppe an und zieht mit den Zwergen und Gandalf los. Aber dann kommt die Erprobung dieser Erfahrung. Und dass er sich dafür entschieden hat, diese Entscheidung zu treffen, wird immer wieder nochmal neu auf die Probe gestellt. Aber dieser Aufbruch, diese Phase des Anfangs, die gibt es nur einmal. Und von daher, in welcher Phase bist du? Dann kann es unterschiedlich sein, was jetzt dran ist und worauf es ankommt. Ein mir befreundeter Pastor, der hat mal gesagt, du Nachfolge Jesu, das ist 90% Schweiß. Und 10% Herrlichkeit. Und ich würde sagen, er hat recht. Es ist so, also ich persönlich würde ihm jedenfalls recht geben. Jesus nachzufolgen, das ist oft ja nicht spektakulär oder dass man da großen Beifall für kriegt. Manchmal dann schon und manchmal glänzt einem das so richtig, die Liebe Jesu ganz deutlich. Aber oft ist es auch eher einfach das Tun, was so dran ist. Das ist mir hier aufgefallen an dieser Kapitelgewichtung, die im Leben Jesu oder die Lukas hier ja auch so ein Stück weit abbildet. Kommen wir tiefer in den Text rein, in die einzelnen Sachen. Ab Vers 57, da werden diese Begegnungen geschildert. Die ersten Verse möchte ich eher am Ende nochmal bedenken, die Verse davor, die Martin gelesen hat. Der erste Mann, von dem hier berichtet ist, der kommt auf Jesus zu. Das wird beim zweiten genau anders sein. Da geht Jesus auf ihn zu. An der Stelle kurze Zwischenbemerkung. Jesus kennt dich und mich und seine Leute, die so vor ihm sind. Und er weiß offensichtlich, der eine braucht es mir so und der andere, der braucht gar nicht angestoßen werden, der kommt schon von sich. Und da geht es um andere Dinge. Also der kommt jetzt auf jeden Fall auf Jesus zu und sagt, ich will dir folgen. Jetzt müssen wir ein bisschen wissen, dass in der Zeit einem bekannten Rabbi zu folgen, das war schon was. Und wenn das ein wirklich bekannter, großer, famoser Rabbi gewesen ist, dann war das so, als ob du ein Harvard-Cambridge-Stipendium gewonnen hast. Also das war schon was, da unterwegs zu sein mit diesem ganz modernen und ganz aufsteigenden Rabbi. Also Jesus kam schon an, das hatte schon Flair, der hatte schon irgendwie Charisma, das hat man schon gemerkt. Und ich glaube, der hat gemerkt, hey, mit Jesus, da kann ich ganz groß rauskommen. Also vielleicht schaffe ich es, ihn eines Tages nochmal zu überholen. Aber jetzt bin ich erstmal in seinem Wind so, gehe ich hinterher. Und wenn er dann einzieht in die nächste Stadt, dann werde ich dabei sein und dann mache ich so ein bisschen Platz für ihn. Und wenn sie mich fragen, wie ist er dann so, der Star, dann kann ich ein bisschen was dazu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass er solche Vorstellungen hatte. Ich will dir folgen. Ich will in deinem Team sein. Ich will mit dir nach Ruhm und Ehre und Anerkennung und Bekanntheit in Israel. Da will ich bei sein. Da kannst du dich voll auf mich verlassen. Und dann sagt Jesus das Ernüchternde. Also Füchse, die haben ja wenigstens so einen Bau, oder Vögel, die haben so ein Nest. Aber der Menschensohn, also ich, wenn du mit mir unterwegs bist, wir haben nicht mal das. Ich weiß nicht, wo ich morgen schlafen werde. Und die ganzen Illusionen, die sich dieser Mann hier gemacht hat, den zieht Jesus schnell mal den Stecker raus und sagt, so wie du es dir vorstellst, so wird's nicht. Aber du kannst gerne mit mir auf den Weg dich machen. Aber du musst wissen, dass große Armeen und Macht und dass Leute sich vor uns niederbeugen, das wird es so nicht geben. Im Gegenteil, ich werde mir mein Herz brechen lassen. Ich werde verwundbar sein. Ich habe diese schwache Stelle, dass ich diese Menschen so sehr liebe, dass ich sogar für sie sterben werde. Überleg's dir, ob du in diesem Team dabei sein möchtest. Wir wissen nicht, wie er sich hier entscheidet. Das ist auch nicht wichtig, wie er sich entscheidet. Wichtig ist, dass wir das wahrnehmen und uns überlegen, Jesus zu folgen, das bedeutet, ja, das geht nicht den Weg des Applauses. Das ist nicht der Weg der Macht und des Gefeiertwerdens. Dann kommt die nächste Situation. Einer geht so an Jesus vorbei, der ahnt nichts und dann sagt Jesus ihm, hey du, folge mir nach. Was? Ich? Jogi Löw hat seinen Blick auf mich, Kreisliga-Fußballerspieler hier gelegt. Wahnsinn, ich darf in deiner Auswahl sein. Ich denke, der ist erstmal ganz glücklich, dass Jesus ihn sieht und ihm das zutraut, einer von seinen Jüngern zu werden, sein Stipendium sozusagen dazu bekommen. Und dann sagt er, ja, mein Vater ist gestorben, ich muss ihn erst nochmal beerdigen und dann komme ich hinterher. An sich würden wir ja alle sagen, total vernünftig, natürlich. Also das Ehre Vater und Mutter. Wenn der Vater gestorben ist, natürlich, dann muss das Begräbnis erstmal gemacht werden. Aber Jesus macht hier einen Punkt deutlich, wenn es losgeht, dann geht es los. Und das ist jetzt. Und wenn du noch verfangen bist in, das ist ja die Herkunftsfamilie, der Vater ist ja der dir in der Regel so Tradition und Werte und sowas alles, Überzeugung, tiefste Überzeugung gegeben hat. Jesus' Punkt ist nicht, dass das hier jetzt nicht diese zwei Tage noch dauern kann. Ich glaube, der Punkt, den Jesus hier trifft bei diesem Mann ist, es gibt Überzeugungen in dir, die du durch deine Herkunftsfamilie hast, die werden im Konflikt stehen mit dem, was es bedeutet, mir nachzufolgen. Ich glaube, dass es darum geht hier an dieser Stelle. Also zum Beispiel, wenn du aus einer Familie kommst, wo das Motto, die Grundüberzeugung ist, lass uns keine Fehler machen, damit wir auch nie Hilfe brauchen. Wenn das so die tiefste Grundüberzeugung ist, mit der du aufgewachsen bist, die du verinnerlicht hast und die du nie über Bord werfen würdest, dann passt das nicht zu dem, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Denn dann wirst du Hilfe brauchen, in dem Thema vor Gott okay zu sein, das schaffst du nicht alleine. Oder es könnte sich anders anhören, wenn wir uns in der Familie, wenn wir uns anstrengen, brauchen wir keinen Retter. Oder wir sind ja nicht schlechter als andere. Wir sind sogar besser als andere und darum kann Gott auch stolz auf uns sein. Wenn du das behalten möchtest als Kernüberzeugung, dann passt das nicht bei mir. Denn ich möchte dir etwas schenken und dazu musst du schon leere Hände haben. In meiner alten Gemeinde, da war eine Frau, die hatte sich angefangen für Jesus zu interessieren und dann sagte ihr Mann, Glaube, jetzt fang mal nicht an, das ist doch nur was für Betschwestern. Sprich für Leute, die das nicht so packen, normal auf beiden Beinen im Leben zu stehen. Und dann stand die Frau vor der Frage, die Überzeugung, die ihr Mann hat, oder selber zu Jesus hinterher und zu sagen, nein, ich bin zwar mit beiden Beinen im Leben, aber ich brauche das, dass Jesus da ist. Ich habe vor einiger Zeit, gab es hier so eine Gruppe aus Südafrika, die so gesungen hat, junge Leute. Und dann kam ich mit dem einen 17-Jährigen so ins Gespräch. Und dann sagte der, also so ein Weißer aus Südafrika, sagte, mit meiner Familie ist gerade schwierig. Die glauben, also so seit Generationen in meiner Familie, die Hautfarbe entscheidet über den Wert eines Menschen. Ich kann das nicht glauben von Jesus her. Deswegen, großer Konflikt. Ich breche da aus dem, was meine Väter mir tradiert haben. Oder wenn du in einer Familie groß geworden bist, wo klar ist, dass wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, dann ist das mindestens mal verrückt oder vielleicht sogar eine Gotteslästerung. Wenn du dann Jesus nachfolgen willst, dann wird es ein Entweder-Oder geben. Und das ist nicht einfach. Und das sagt Jesus hier zu diesem Jungen oder zu diesem Mann. Du wirst dich entscheiden, folge mir nach, aber du wirst dich entscheiden müssen zu den Grundüberzeugungen, die du so mitbekommen hast. Da werden einige möglicherweise im Weg stehen. Und dann wirst du dich fragen müssen, welche Abzweigung nimmst du, wem folgst du? Den Werten deiner Familie? Oder dem, was ich sage. Der Dritte sagt, er muss noch seine Familie von denen sich noch verabschieden. Ich weiß nicht genau, was Jesus da noch im Speziellen meint, aber ich kann mir vorstellen, dass es da eigentlich auch um Ähnliches geht. So eben diesen Verpflichtungen gegenüber seiner Familie. Ich habe das mal mit einem Bild versucht deutlich zu machen. Jesus nachzufolgen sozusagen, dass wenn das anfängt, das ist die erste Phase. Gott spielt keine Rolle in meinem Leben. Gott spielt keine Rolle in meinem Leben. Er ist irgendwo da und ich bin hier in meinem Leben als runde Sache, mein Haus, meine Familie, meine Freunde, meine Karriere und so weiter. Jetzt bedeutet Jesus nachzufolgen, beziehungsweise jetzt ist sozusagen die nächste Phase Gott. Und das ist zum Beispiel mit dem, der sagt, ich will dir folgen. Gott spielt eine Rolle in meinem Leben. Der bekommt einen Platz, der hat eine Rolle in meinem Leben. Und Jesus sagt, super Konzept, aber ich muss dir leider sagen, ich bin der Schöpfer des Universums. Ich kann zu einem Wind sagen, stopp. Ich kann zu Wellen sagen, schweigt. Das ist nett, dass du mir auch eine Rolle zugestehst in meinem Leben. Finde ich super. Ist mehr, als manch anderer macht. Aber ich bin der Herr, ich bin in dem Reich der König. Und da spiele ich nicht eine Rolle. Jesus sagt sozusagen, wer mir nachfolgen will, der muss akzeptieren, dass ich der Regisseur bin. Jesus ist der Regisseur. Und vor die Frage stellt er diese Leute. Und stellt er auch 2000 Jahre später uns. Wollen wir Leute sein, wo Jesus durchaus eine Rolle spielt in unserem Leben? Oder ist Jesus der Regisseur unseres Lebens, wenn wir ihm nachfolgen? Jesus nachzufolgen, das bedeutet, Prioritäten umzusetzen, ihn als Regisseur hier zu haben. Es bedeutet auch, eine neue Identität anzunehmen. Unsere drei Freunde, von denen wir gehört haben, sie definieren ihre Identität durch das Außen, etwas aus dieser Welt, was ihnen einen sagt, wer sie sind. Der eine hat viel Besitz, der Erste. Der Nächste hat seine Familie, der Nächste eben auch seinen sozialen Verband. Und Jesus sagt, das ist vergänglich. Wenn du mir nachfolgst, bekommst du eine größere Identität oder eine tiefer verwurzelte Identität, nämlich dass ich, dass der Ewige dir sagt, wer du bist, mein Kind. Es ist die Frage, ob man glaubt, dass das haltbar genug ist. Das reicht fürs Leben. Und man sich nicht doch lieber an diese Sachen hier hält, die hat man jedenfalls immerhin vor Augen. Ich glaube, das ist ein Thema für Kapitel 10 bis 18. Das ist eine Grundfrage, klar. Aber dieses Thema Identität, wer du bist in Jesus, ich glaube, selbst Leute, die hier über 70 sind und unter uns sind, haben manchmal immer noch diese Frage, wer bin ich denn? Wer bin ich denn und habe ich genug, kenne ich genug, habe ich genug Beziehungen und so weiter. Und dann immer wieder zu sehen, nee, ich bin noch Kind von Jesus, ich bin noch Kind von Gott, das ist das, was mir reicht. Als letzten Punkt möchte ich den Punkt deutlich machen, wer Jesus nachfolgt, lebt eine neue Gnade. Und da sind wir bei dem Anfang der Lesung, die wir gehört haben. Jesus ist ja unterwegs und es geht um diese ganzen Weichenstellungen und er ist unterwegs nach Jerusalem und dann gehen sie so durch so Samaria, also das ist der Teil von so zwischen Israel, der also nun wirklich gesellschaftlich aus moralischer, religiöser Gesicht und so, das ist nichts, ne? Also das ist, da geht man eigentlich nicht hin. Jesus geht da aber durch und dann braucht er da Unterkunft und die nehmen ihn nicht auf. Also sie sind nicht gastfreundlich zu ihm. Ne? Samariter und dann auch nicht gastfreundlich. Klar denken die Jünger, also naja, hätten wir dir auch vorher sagen können, Jesus. Und dann hatten sie dieses wahnsinnige Erlebnis noch vor Augen. Die beiden Jünger waren mit Jesus auf diesem Berg der Verklärung gewesen. Das ist nicht lange her. Und dort hatten sie Jesus gesehen, leuchtend. Gott hat sich nochmal zu ihm bekannt und dann gab es Elia, einen Propheten, der auch da war und Mose. Elia ist so ein Typ, der hat Feuer regnen lassen auf die Feinde Gottes. Einmal auf diesem Berg Karmel, die Propheten von Isabel, hat sie alle verbrennen lassen. Und dann wollte der König Ahab ihn fangen und hat 50 Leute geschickt und die haben gesagt, Mann Gottes, komm runter, wir wollen dich jetzt gefangen nehmen. Und dann hat Elia gesagt, das steht in 2. Könige 1, dann hat Elia gesagt, ihr wollt mich gefangen nehmen, wenn ich der Mann Gottes bin, fällt jetzt Feuer vom Himmel. Und es ist Feuer hinabgefallen und sie sind alle verbrannt. Feuer, das ist Gericht. Und das ist das, was diese beiden Jünger hier im Hinterkopf haben. Okay, Jesus ist größer noch als dieser Elia, das ist auf diesem Berg deutlich geworden. Und also, wenn Elia 50 Leute auf einmal verbrennt, warum nicht so ein ganzes Dorf, Jesus? Das ist doch ganz klar. Die sind gegen dich, also Feuer. Und Jesus bedroht sie. So steht es hier im Luthertext. Er weist sie zurecht. Er sagt, Freunde, ihr nehmt das richtig ernst mit der Religion, mit euren Überzeugungen. Prima. Aber hier seid ihr total auf dem Holzweg. Das zieht sich so noch weiter. Der eine zieht ja sein Schwert, haut jemandem das Ohr ab, einem Soldaten, der Jesus verhaften will. Und was macht Jesus? Nimmt das Ohr, setzt es dem Soldaten wieder an und heilt es wieder. Sagt, nee, das ist nicht der Weg. Karfreitag jagen sie Nägel durch seine Hände, durch seine Beine. Und Er könnte ja auch Feuer auf diese Soldaten fallen lassen. Aber er stirbt. Das ganze Feuer, das auf die geht, die nicht richtig zu Gott stehen, das kommt auf ihn. Das kommt Karfreitag auf ihn. Er ist im Gericht. Jesus ist der, der gerichtet wird und darum stirbt. Und weil er das an Ostern dir und mir schenkt, dass das Gericht schon über ihm ausgeführt ist. Darum sagt er, wer mir nachfolgt, der lebt eine neue Gnade. Der wird sanft und milde. Der wird sogar segnen, wer ihn verflucht. Das geht aber nur mit dieser neuen Gnade. Das geht aber nur mit diesem Wissen darum, dass er mich so sehr liebt, dass er dieses ganze Gericht auf sich nimmt. Und darum weiß ich, dass das sozusagen, oder das ist das, was es ändern kann, meine Identität, meine Prioritäten, weil diese Liebe mich erobert hat. Weil dieses, was er für mich getan hat, so groß ist, dass er damit mein Herz gewinnt. Es ist ja oft so, dass Menschen, wenn die es mit der Religion ernst meinen, dann geht das auch manchmal richtig in die Hose. Dann hat das manchmal solche Züge. Lass jetzt Feuer auf sie herab. Wir meinen es ernst und damit sind wir besser als alle anderen. Das werden diese Jünger auf jeden Fall dort in Samarien gedacht haben. Wir sind die Besseren. Jesus sagt, wer aus meiner Gnade lebt, Sanftheit, Milde, der versucht zu gewinnen den anderen und nicht durch Gewalt dahin zu bringen, das wird der Weg sein für die, die mir nachfolgen wollen. Und wir wissen es aus der Kirchengeschichte, die Gefahr, Gewalt einzusetzen für die, die noch nicht Jesus erkennen, ist immer da gewesen und ist überhaupt bei ganz extremen religiösen Überzeugungen leicht der Fall, zum Terroristen zu werden. Aber Jesus sagt hier, nein, wer mir nachfolgt, Leute, die mir nachfolgen, sind alles andere als Terroristen. Sie sind vom Herzen überwunden und darum mild und sanft ihren Mitmenschen gegenüber. Amen.